Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst.
Ja, wir wollen einfach, wie gesagt, gemeinsam Gottesdienst feiern, gemeinsam Lobpreis machen. Wie ihr schon merkt, wir haben heute nicht nur eine Lobpreisband da, sondern wir haben mehrere Lobpreisbands heute für euch hierher organisiert. Ich hoffe, dass ihr einfach mit uns gemeinsam auch gleich wieder einsteigt in den nächsten Part von Lobpreis. Aber bevor wir gemeinsam einsteigen, möchte ich nochmal einfach ganz kurz auch Josh heute willkommen heißen. Ich freue mich heute, dass Josh da ist und heute die Predigt machen wird. Genau, Josh wird, denke ich, nachher zu sich selber noch kurz ein paar Sätze sagen, damit ihr einfach auch wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Ich kann nur so viel sagen, wir sind schon viele, viele Jahre gemeinsam auch unterwegs für den Herrn, haben verschiedene Dinge schon gemeinsam an den Start gebracht, geleitet, gemacht. Aktuell ist Josh der Pastor in der Gemeinde in Urbach. Wer noch nie in Urbach war, schaut euch das schöne Urbach auf jeden Fall mal an. Ist gleich der Werbeblock, ja, schöne Remstal. Aber wie gesagt, mehr dazu wird Josh nachher auch über sich noch sagen. Und wir sind aktuell in der Serie Mixtape. Mixtape bedeutet, wir haben ganz gemischte Predigten. Und deswegen lasst uns heute auch gespannt sein, was Josh für eine Predigt vorbereitet hat, was ihm auf dem Herzen ist, was er uns einfach weitergeben möchte. Und in dem Sinne würde ich sagen, lass uns einfach direkt wieder in die Lobpreiszeit einsteigen. Lobpreis ist einfach, dass wir Gott groß machen wollen. Dass wir, so wie wir es jetzt schon gesungen haben, Gott ist unser König und ihm gebührt alle Ehre. Und das wollen wir tun. Und ich möchte dich ermutigen, egal was diese Woche war, egal was dich beschäftigt, du kannst es bildlich gesprochen beim König vor den Thron bringen. Ja, es ist nicht irgendwie so wie früher, ja, dass man nicht irgendwie Zugang hat zum König. Ja, ein einfacher Bürger hat nicht einfach Zugang zum König gehabt. Aber wir haben einen König, der immer die Türen offen hat für uns. Zu dem wir immer eine Audienz bekommen, ja, in dem seine Gegenwart wir immer treten können. Und das ist so gut zu wissen und das dürfen wir in Anspruch nehmen. Und deswegen möchte ich ermutigen, hey, lad alles ab. All deinen Dank, all deinen Lobpreis, aber auch all deine Bitten, all deine Sorgen, all das, was dich beschäftigt. Das ist eine gute Gelegenheit, jetzt einfach in die Gegenwart Gottes zu treten. Deswegen lass uns gemeinsam aufstehen und einfach auch diese Lieder als persönliche Gebete sehen.
Ja, Amen. Hey, ich freue mich sehr, hier zu sein, wirklich. Immer wieder haben wir schon was geguckt, klappt es nicht. Und jetzt hat es endlich geklappt, freut mich sehr. Ja, genau, ich bin der Josh. Und tatsächlich, den Chrissy kenne ich, glaube ich, schon seit ich denken kann eigentlich. Also, wann habe ich angefangen mit denken? Gute Frage. Aber ich glaube, so als Teenie war es, gell, Chrissy? 20 Jahre mindestens, genau. Und dann waren wir ganz groß dabei mit den Live-Kickers. Ich weiß, ich kenne jemanden von euch, die Live-Kickers. Hey, du kennst sogar jetzt. Genau, das ist unsere Fußballgruppe, die wir damals gestartet haben. Es war immer viel Spaß, natürlich auch die ein oder anderen Höhen und Tiefen, aber es war echt eine klasse Zeit, muss man sagen. Und ja, und viele andere Dinge noch. Genau, also Josh, 34 Jahre, Frau und Kind. Die Frau arbeitet aktuell, die ist gerade arbeitet Wochenenddienst, sonst wäre sie auch hier. Und die kleine Tochter, die ist 1,5, die ist gerade bei der Oma. Genau. Ja, sehr gut, passt doch alles. Genau, und richtig, wie der Chrissy schon erwähnt hat, ich bin auch Teil einer Gründungsinitiative in Urbach und bin da auch angestellt zu 20% und bin in meinem Hauptjob eigentlich Sozialarbeiter beim SOS Kinderdorf. Ja. Und bin noch, das ist vielleicht auch erwähnenswert, lebe in einer Lebensgemeinschaft. Das ist auch ein großer Teil meines Lebens. Seit 6 Jahren eigentlich. Ich habe als Single angefangen, dann war ich irgendwann verheiratet und jetzt mit Kind. Das ist schon spannend, aber wir leben da mittendrin mit Jungs und Mädels und jeder hat so sein Päckchen, das er mit reinbringt. Aber es ist wunderschön, eine wunderschöne Erfahrung. Und das ist auch so, und das Thema bringe ich vielleicht auch heute mit, das ist auch so mein Herzensthema. Jüngerschaft. Wie leben wir mehr wie Jesus? Wie leben wir mehr wie Jesus? Und darum soll es heute, sage ich mal, im Großen und Ganzen gehen. Das Thema gute Gewohnheiten oder Einfluss guter Gewohnheiten. und warum sie so einen Wert und eine Kraft für unser Leben, für unseren Glauben haben. Gute Gewohnheiten. Und ja, bevor wir mal ganz steil einsteigen, möchte ich noch kurz beten. Okay? Herr Jesus, ich danke dir so sehr für den heutigen Tag, für den Sonntag, dass wir zur Ruhe kommen können, dass wir bei dir ankommen dürfen, Herr Jesus, nach vielleicht einer taffen Woche, nach der ersten, sag ich mal so, ferienfreien Woche, wo wir wieder richtig drin sind. Und ich bete einfach, dass du zu uns sprichst heute Morgen und dass du jedem das mitgibst, was er gerade braucht. Und ja, wir wollen dich preisen und dir begegnen heute Morgen, Herr Jesus. Öffne unsere Herzen. Amen. Genau, und von vornherein möchte ich mich schon mal entschuldigen, wenn es ein bisschen zu lang geht. Also, wir können auch zwischenzeitlich eine kurze Kaffeepause einlegen oder so. Aber ich glaube, wir kriegen es hin. Ich finde es ein mega spannendes Thema. Mich hat es richtig gecatcht. Und deshalb möchte ich es uns auch heute Morgen weitergeben. Und ich steige mal ein mit einem Zitat. Wenn der Teufel uns nicht zum Sündigen bringt, dann macht er uns beschäftigt. Wenn der Teufel dich nicht zum Sündigen bringt, dann steckt er dich ins Hamsterrad. Wie geht's dir? Wie geht's für dich und für mich nach dieser Sommerurlaubszeit weiter? Bei den meisten von uns wissen wir wieder richtig fett drin, sag ich mal, in der Hektik des Alltags, des Lebens. Der Alltag beginnt und vom Chill-Out-Modus geht es eigentlich direkt wieder in diesen Stress-Modus. Und ganz, ganz schnell sind wir wieder super, super beschäftigt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber deshalb die Frage, wie bleiben wir trotzdem relaxed? Wie nehmen wir diese Entspanntheit vielleicht auch mit aus der Urlaubszeit und verlieren uns nicht wieder in Stress und Frust? Wie bleiben wir trotzdem an Jesus dran und wachsen im Glauben? Und ich nutze immer wieder so diese Urlaubszeit. Also ich denke noch in den Sommerferien. Also gibt es jemanden, der nicht in den Sommerferien denkt? Also okay, okay, aber fühlt euch trotzdem angesprochen. Okay. Also egal, fühlt euch trotzdem angesprochen heute Morgen. Also ich habe die Urlaubszeit, aber im Urlaub, wer war im Urlaub? War ein paar im Urlaub so über die Sommer? Oder davor vielleicht dann, oder vielleicht gehen auch noch manche in Urlaub. Aber egal, wo du gerade stehst, vor dem Urlaub, nach dem Urlaub oder vielleicht bist du gerade im Urlaub. Für mich, ich nutze die Urlaubszeit immer auch, um runterzukommen, zu entspannen und auch um zu lesen. Und ich habe ein Buch gelesen, das heißt Ordne dein Leben. Vielleicht kennt es der ein oder andere. Und der teilt so die Menschen in zwei verschiedene Arten von Menschen ein. Die einen, das sind die Getriebenen und die anderen sind die Berufenen. Und das fand ich ganz arg spannend. Und er sagt, getrieben zu sein, das ist mehr wie nur ein gestresstes Leben. Weil ein gestresstes Leben haben wir, glaube ich, alle. Also, oder? Stress ist absoluter Trend. Es ist mehr wie nur gestresstes Leben zu haben oder an der Arbeit unterzugehen. Es ist vielmehr ein Lebensstil. Ich bin süchtig nach Aktivität. Süchtig nach Aktivität. Und ich habe hier eine Geschichte mitgebracht aus dem Buch. Die lese ich einfach mal vor. Und da geht es um den Forscher. Und der Forscher, der heuerte eine Gruppe von Bewohnern eines afrikanischen Dorfes an, die ihn bei seiner Erkundung von unerforschten Gegenden Afrikas begleiten sollen. Und in den ersten 3 Tagen, da legten die so ein Tempo vor, dass sie ihre Zeitplanung weit voraus waren. Und der Forscher war begeistert. Doch am 4. Tag, da änderte sich alles. Als er aus seinem Zelt kroch, merkte er, dass sich von den anderen niemand regte. Er erfuhr, dass die Gruppe von Afrikanern, die ihn begleitete, vorhatte, an diesem Tag nicht weiterzugehen. Als er nach dem Grund fragte, erklärte man ihm, dass sie viel zu schnell gewesen waren und dass es nun an der Zeit war, eine Pause einzulegen und ihren Seelen die Möglichkeit zu geben, die Körper wieder einzuholen. Interessante Geschichte, und ich finde, in der Geschichte, da steckt eine wertvolle Botschaft und Erkenntnis für uns drin. Nämlich unsere öffentlichen Bereiche unseres Lebens, also unser Handeln, unser Tun, das, was man so sieht von uns, was wir so machen unter der Woche, unsere Aktivitäten, uns meine verborgene Welt, wir alle haben eine verborgene Welt, eine Innenwelt sozusagen, meine Seele, diese beiden Dinge, außen und innen, können komplett getrennt voneinander stattfinden. Und es kann durchaus vorkommen, dass außen alles glänzt, ich meine Ziele erreiche, vielleicht sogar erfolgreich bin, alles funktioniert, doch das Innenleben leidet. Und dem Forscher von dieser Geschichte war dieser Gedanke fremd. Der kannte das gar nicht. Okay, mal ein bisschen auf mich hören, so Seele und so. Ehrlich gesagt, mir ist der Gedanke auch oft fremd, mich reinzuhören, Ruhe zu haben. Und deshalb predige ich auch definitiv zu mir als allererstes. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, es ist für uns alle wichtig, dass wir uns über unsere verborgene Welt Gedanken machen. Kommt meine Seele überhaupt hinterher in diesem ganzen Tempo, wo wir unterwegs sind in dieser Welt? Und mir geht es heute darum, nicht, dass wir nur im Chill-Modus sind. Mir geht es darum, dass wir gesund leben, dass wir gesund arbeiten, dass wir gesund im Reich Gottes dienen und dass wir aus der Kraft Gottes schöpfen und leben. Und mir geht es darum, dass wir uns nicht länger vom Teufel umhertreiben lassen und daran kaputt gehen und unsere Nebensächlichkeiten verlieren. Und mir geht es auch darum, dass wir uns nicht vor lauter Beschäftigung an unserer Berufung vorbeilaufen. Weil die gibt es ja auch noch. Ich bin so gestresst, dass ich gar nicht mehr das mitbekomme, was Gott eigentlich von mir will. Hey, und mir geht es vor allem darum, dass wir mehr so leben wie Jesus. Und schauen wir auf Jesus. Jesus war keine Couch-Potato. Der Jesus hat was gerissen, der hat was bewegt. Hey, und trotz voller Tage war der voll ausgeglichen und war voller Liebe. Oder, Jesus? Was war sein Geheimrezept? Und hier kommen wir zu unserem Thema, das war das Intro. Es tut mir leid, Leute. Hier kommen wir zu unserem Thema, gute Gewohnheiten. Hey, und wisst ihr was? Jesus, der hatte wirklich gute Gewohnheiten, also Dinge, die er in seinem Leben, in seinem Alltag kultiviert hat. Und wenn wir in die vier Evangelien anschauen, was haben wir alles? Wir haben Lukas, Markus, Matthäus und Johannes. Wenn wir da reinschauen, dann sehen wir das Leben von Jesus. Da geht es um Jesus. Das sind voll von Begegnungen und so weiter von ihm. Und was wir meistens machen, ist, wir betonen die Wundergeschichten. Wir betonen Tod und Auferstehung. Wir betonen die Bergpredigt, die Lehre von Jesus. Und genauso entscheidend ist aber auch sein Leben. Die Art und Weise, wie er gelebt hat, was er gesagt hat, wie er es gesagt hat. Das ist ganz, ganz wichtig für unser Christsein im 21. Jahrhundert. Und genau diesen Lebensrhythmus von Jesus, die werden eben auch als geistliche Übungen bezeichnet. Geistliche Übungen oder Praktiken von Jesus, geistliche Disziplinen. Disziplin hört man wahrscheinlich nicht so gerne. Oder eben auch Gewohnheiten. Gute Gewohnheiten von Jesus. Also es geht, also egal wie man es nennt, es geht ums Gleiche. Und es geht eben um die Art und Weise, wie du und ich, wie wir Jesus nachfolgen. Deshalb Jüngerschaft. Wie wir seinen Lebensstil ins Hier und Jetzt übernehmen, übertragen. Und wie wir Raum schaffen für diese emotionale Gesundheit und eben auch für das geistliche Leben, wie wir diese Kluft schließen. Ein Zitat von Dallas Willard, der sagt, geistliche Übungen oder die Gewohnheiten von Jesus, das sind Dinge, die wir tun, um uns selbst mit allen Aspekten unseres Seins in Einklang mit den Ordnungen und Prinzipien Gottes zu bringen. Sie ermöglichen es uns zunehmend, mehr aus einer Kraft herauszuleben, die ihren Ursprung in einer geistlichen Welt hat und die unsere eigene Kraft bei weitem übersteigt. Also geistliche Übungen sollen uns helfen, mehr im Einklang mit Gott zu sein. Mehr im Einklang mit seinem Willen zu sein. Und wie sieht es jetzt praktisch aus? Wie hat es Jesus gelebt? Und was können wir hier von uns lernen? Und ich habe uns heute drei solche ganz konkreten Übungen oder Gewohnheiten mitgebracht, die wir ganz konkret in unserem Leben umsetzen können. Ist das nicht cool? Ganz praktisch? Christsein, ganz praktisch. Ich glaube, mir hilft es immer wieder, dann echt das gleich morgen schon versuchen umzusetzen, auch wenn ich oft scheitere. Aber das Christsein ist immer praktisch und konkret. Und die erste Übung, die wir anschauen, die erste Gewohnheit von Jesus ist Stille und Einsamkeit. Stille und Einsamkeit. Microsoft, wer von euch kennt Microsoft? Der eine oder andere, genau, Microsoft, die machen irgendwas mit Computer und so. Und die haben mal eine Umfrage gemacht, das war 2015, also ein bisschen länger her, aber trotzdem interessant. Und da kam raus, dass 77% dieser Befragten, die haben es befürwortet, sobald sie nicht mehr beschäftigt sind, nichts mehr zu tun hatten, dass das Erste, was sie gemacht hatten, war der Griff nach ihrem Smartphone. Damals schon. Heute, ich würde mal sagen, waren wahrscheinlich 150%. Alle, ich glaube, es gibt fast keinen Menschen mehr, der kein Smartphone hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, da ist definitiv auch bei uns heute was dran. Und so Smartphone ist nie weit weg von uns. Meins liegt es hier auf dem Tisch gerade, auf dem Stuhl. Sobald wir das Gefühl von Langeweile haben, ich meine, kennt ihr noch das Gefühl von Langeweile? Kennt ihr immer noch Langeweile? Also drücken wir auf irgendeinen Knopf, auf irgendwas, was gerade so um uns liegt, meistens eben unser Smartphone, und wir sind wieder voll drin in dieser Welt. Gibt's? Ja, genau. Und die Frage ist, wo sind wir doch mal allein mit unseren Gedanken? Können wir das zulassen? Meistens ist es ja eine Flucht von unseren Gedanken. Manchmal ertragen wir unsere Gedanken gar nicht. Wir ertragen uns selber gar nicht. Wo lassen wir unsere Gedanken mal zu? Wahrscheinlich ist die Dusche ungefähr der einzigste Ort, wo das passiert, weil in der Dusche kann ich mein Smartphone nicht, noch nicht. Also ich weiß, ich habe gesehen, so im Urlaub hat jemand so Bilder gemacht mit unter Wasser. Und dann, wie hast du das gemacht? Ja, ich habe so eine Folie für meine... Krass, okay. Wahrscheinlich, keine Ahnung, wenn meine Tochter mal groß ist, dann nimmt die mein Handy und geht da... Ich weiß auch nicht. Hey, die Dusche, aber noch ist die Dusche, glaube ich, Safe Space für uns alle. Also wenn ihr mal alleine sein wollt, mit euren Gedanken, geht und in die Dusche, macht ein bisschen Wasser drauf, macht warm, kalt, was auch immer, warm Dusche oder kalt Dusche, egal. Hier ist das Problem, dieser Lärm dieser modernen Welt, in der wir leben, die macht uns taub für die Stimme Gottes. Das ist wirklich ein Problem für uns Christen. Und diese, ich sag's mal, neue Normalität, diese permanente Ablenkung, die raubt uns die Fähigkeit, präsent zu sein. Und das kenne ich ja von mir. Präsent, einfach mal da zu sein. Präsent zu sein bei Gott. Präsent zu sein bei Menschen. Einfach mal zuzuhören. Also wie gesagt, ich spreche zuallererst auch zu mir heute. Präsent zu sein bei meiner Frau. Für meine Tochter. Präsent zu sein bei der Familie. Bei Menschen, die ich eigentlich lieb habe, anstatt dann die ganze Zeit was ist, zu lesen, zu lernen, zu arbeiten. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben verlernt, präsent zu sein. Wir haben verlernt, zu genießen, auch präsent zu sein für meine eigene Seele, für mein eigenes Innenleben. Gibt es was, was wir hier von Jesus lernen können für unsere Tage heutzutage? Wie hat Jesus das gemacht? Hey, bevor Jesus seinen Dienst angefangen hat, da gibt es zwei wichtige Schlüsselmomente. Das erste war seine Taufe. Das lesen wir in Matthäus 3 zum Beispiel. Und nach der Taufe, da ging es nicht gleich voll auf die Bühne oder so, da ging es erstmal in die Wüste. Jesus ging in die Wüste. Das lesen wir in Matthäus 4. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Und nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Und für Wüste steht hier im griechischen Wort, das Wort Eremos. Und Eremos heißt so viel auch wie einsamer oder ruhiger Ort. Und in dem Fall ist es auch nicht der Ort der Schwäche, wo Jesus war, sondern Jesus bereitet sich dort in der Wüste auf seinen Dienst vor. Vielmehr ein Ort der Vorbereitung und der Stärke. Und das Interessante ist, am Ende, also am Höhepunkt eigentlich seiner geistlichen Kräfte, also nach 40 Tagen in der Wüste und Nächten, hat er gefastet und so weiter. Und dann am Höhepunkt seiner geistlichen Kräfte, nach Wochen des Gebets und Fastens, dann war er erst in der Lage, es mit dem Feind aufzunehmen. Dann kam der Feind, ganz zum Schluss. Aber Jesus war in der Lage und kam unbeschadet davon. Also Eremos, können wir uns mal hier festhalten, das ist der Ort der Stärke. Und deshalb geht auch Jesus immer wieder dahin zurück. Wir können es lesen, Markus 1, das ist ein langes Kapitel über den Arbeitstag von Jesus. Da kamen Menschen zu ihm, wollten geheilt werden, kamen Kranke, Seelsorgegespräche und so weiter und so, Streitschlichtung und so, alles mögliche in einem Tag. Und dann lesen wir es ganz interessant, am nächsten Tag nimmt sich Jesus trotzdem die Zeit für Stille und Einsamkeit. Ganz früh, Markus 1, Vers 35, lesen wir, ganz früh, als es noch Nacht war, ging Jesus allein an einen einsamen Ort, Eremos, um zu beten. Ja, genau, hier können wir mitlesen. Hey, und das war Jesu Rezept gegen Stress, Stille und Einsamkeit. Und es war auch das Beste, um einfach im Willen Gottes zu bleiben, Stille und Einsamkeit. Das Beste für seine Berufung. Und in hektischen Zeiten, in Stress, bei einem vollen Kalender, was ist das Erste, was wir opfern? Meistens ist es die Zeit, in der wir stille sein können vor Gott. Die Stille opfern wir. Die Zeit, in der wir beten, in der wir hören, in der wir mal einen Psalm lesen, Zeit, in der wir in uns hineinschauen, eine innere Bestandsaufnahme machen, das ist das, was wir als allererstes opfern. Und genau hier müssen wir mal reinschauen, als Christen im 21. Jahrhundert. Weil in hektischen Zeiten, da brauchen wir mehr Zeit an einem ruhigen Ort. Sicherlich nicht weniger. Ganz bestimmt nicht weniger. Und der Luther, das ist ja unser Reformator, der hat viel Gutes gemacht, manche Sachen fand ich auch nicht so gut, aber das finde ich gutes Zitat. Und er hat gesagt, ich habe heute viel zu tun, also muss ich viel beten, sagt der Luther. Finde ich gut. Finde ich eine gute Haltung, Einstellung für unser Christsein. Ich habe heute viel zu tun, also muss ich viel beten. Hey, und wenn Jesus selbst diese Gewohnheit von Stille und Einsamkeit in seinem Lebensrhythmus gebraucht hatte, er hat es nicht nur gemacht, er hat es gebraucht. Wie viel mehr benötigen wir das? Wie viel mehr benötigen wir das als normallos? Diese Stille und Einsamkeit. Okay, das war die erste gute Gewohnheit von Jesus, Stille und Einsamkeit. Die zweite ist der Sabbat, der Tag der Ruhe und der Anbetung. Und ey, Gott erschuf diese Welt in 6 Tagen. Am 7. Tag, da ruhte er. Und dieser Ruhetag ist sozusagen der Sabbat. Und es ist in den 10 Geboten verankert und es steht drin, du sollst, im 4. Gebot, du sollst den Sabbat heiligen. Und für die Juden war das klar, der Sabbat, das ist ein Tag, der gehört Gott. Sabbat wurde richtig zelebriert, gut gegessen, Freunde eingeladen und jede Form von Arbeit wurde da pausiert. Und da waren die Juden natürlich sehr, sehr penibel, ganz genau. Die hatten da 1000 andere Vorschriften noch zusätzlich zum 4. Gebot. Und sie ruhten, weil es Gott vorgemacht hatte und weil es eben auch ein Gebot war. Und jetzt ist die spannende Frage, wie sieht es für uns Christen aus? Sollten wir auch den Sabbat heiligen? Und das ist natürlich auch ein hochdiskutiertes Thema, würde ich mal so behaupten. Und deshalb können wir da auch nur ganz kurz drauf eingehen. Ich möchte euch da
auch mal mit reinnehmen. Wir wagen uns da mal kurz und knackig ran. Jesus selber hat den Sabbat gehalten. Das steht außer Frage. Und doch deutete Jesus darauf hin, dass eine Veränderung bevorstehen wird oder würde. Wenn wir zum Beispiel reinschauen, Matthäus 11, Vers 28, sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Jesus sagt, ich will euch Ruhe geben. Die am Sabbat angebotene Ruhe wurde nun in Jesus selber angeboten. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus, dass der Menschensohn, also Jesus selber, Herr über den Sabbat ist. Also in Jesus selbst ist was Größeres als der Sabbat gekommen. Auch interessant, wenn man sich da mal ein bisschen reinliest. Und dann schauen wir mal in die Paulusbriefe, gehen ein bisschen weiter im Neuen Testament. Und da sehen wir, dass Paulus den Heidenchristen das Sabbatgebot nicht aufbürdet. Und dann lesen wir in Römer 14, Vers 5, der eine macht einen Unterschied zwischen heiligen Tagen und gewöhnlichen Tagen. Der andere macht keinen solchen Unterschied. Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Paulus bürdet den Heidenchristen, also den Christen, die nicht aus der jüdischen Tradition kommen, dieses Gebot des heiligen Tages nicht länger auf. Und dazu gehören wir auch. Und wir schauen noch ein bisschen weiter, gehen weiter im Neuen Testament. Wenn wir in Hebräerbrief Kapitel 4, ganz interessantes Kapitel, reinschauen, dann sehen wir auch, dass der Sabbat noch eine ganz andere wichtige Rolle hat. Denn er weist noch auf einen anderen größeren Tag hin, nämlich auf den Tag, an dem die ganze Schöpfung vollständig in die ewige Ruhe eintreten soll. Also ist der Sabbat auch ein Hinweis auf die Ewigkeit, auf die ewige Ruhe. Da habe ich noch ein Zitat dazu entdeckt. Das erste Kommen von Jesus hat die Ruhe nicht abgeschafft, sondern vielmehr eine tiefere Art der Ruhe eingeleitet, als sie der Sabbat jemals bieten könnte. Und wie gelangen wir in diese Ruhe? Nicht in erster Linie, indem wir unsere Arbeit niederlegen, sondern indem wir glauben. Indem wir glauben. Und der Glaube an Jesus Christus bringt sozusagen die Ruhe des siebten Tages in unsere Herzen hinein. Ich glaube, das ist erstmal ganz grundsätzlich wichtig, wie wir über den Sabbat denken. Jesus bringt die Ruhe des siebten Tages in unsere Herzen rein. Jesus selber ist die Ruhe. Und wir müssen uns das Gebot, das vierte Gebot, nicht aufbürden. Und jetzt zurück zu der Frage, sollten wir jetzt den Sabbat heiligen? In einem gewissen Sinne nein, weil wir unter dem Bund in Jesus Christus nicht an das vierte Gebot gebunden sind. Aber auf der anderen Seite sollen wir den Sabbat natürlich immer halten. Warum? Also wir sind nicht mehr, wir müssen uns nicht aufbürden und trotzdem hat es eine immense Bedeutung für dein und mein Christsein. Warum? Weil es ist Gottes Rhythmus von Arbeit und Ruhe. Es ist Gottes Idee von Arbeit und Ruhe und weil es eben auch diesen Vorgeschmack auf die Ewigkeit gibt, im Hier und Jetzt schon. Wie wird es mal in der Ewigkeit sein? Ich glaube nicht, dass es irgendwie stressig sein wird oder so. Da ist die Ruhe, das sind wir bei Gott selber. Das ist ein Vorgeschmack. Und deshalb ist es eigentlich einfach nur weise und clever, im Endeffekt göttlich, diesen Rhythmus von Gott nachzuahmen. Dafür könnte man zum Beispiel den Tag des Herrn, so nennen wir auch den Sonntag und uns Christen, Tag des Herrn. Es würde eigentlich auch jeder andere Tag gehen, sag ich mal so. Aber wir denken von Ostern her, deshalb Sonntag, Tag des Herrn, könnten wir benutzen, um diesen Sabbat, sag ich mal, zu zelebrieren. Ein Tag, an dem wir Gottesdienste feiern. Ein Tag, an dem wir als Kinder Gottes zusammenkommen und ein Tag, an dem wir diese Ruhe in Christus nochmal ganz neu verstehen und zelebrieren. Ein Tag der Freude und Dankbarkeit. Auch ein Tag des Widerstandes gegen diese schnelllebige Zeit, in der wir leben. Nee, ich mache heute nichts. Ich widerstehe der Versuchung, mich wieder in Beschäftigung reinzubringen. Also ich bin auch so ein Typ, ich suche immer nach neuen Herausforderungen. Und das ist, glaube ich, wichtig zu sagen, nee, heute nicht. Ein Tag zum Genießen, ein Tag, um sein Leben vor Gott zu reflektieren. Tag der Ruhe und Anbetung. Ja, also ihr kennt vielleicht das Buch hier, hat vielleicht der eine oder andere schon gelesen. Bekanntes Buch aktuell so. Und ich finde, der sagt was Interessantes dazu. Das möchte ich euch kurz vorlesen. Also wie sowas konkret aussehen könnte. Das fand ich cool, wie der das mit seiner Familie macht. Und der sagt, wir machen das in unserer Familie jede Woche. Kurz vor Sonnenuntergang, am Freitag erledigen wir all unsere Aufgaben, Hausaufgaben, Einkäufe und Verpflichtungen. Schalten all unsere digitalen Geräte aus. Wir packen sie buchstäblich in eine Kiste und verstauen sie in einem Schrank und versammeln uns als Familie um den Tisch. Wir öffnen eine Flasche Wein, zünden ein paar Kerzen an, lesen einen Psalm und beten. Dann essen wir gut und im Grunde hören wir die nächsten 24 Stunden nicht mehr auf, es uns gut gehen zu lassen. Das ist die Art der Familie Comer, also so heißt der Typ. Und wie ich hinzufügen möchte, auch die Art von Jesus. Wir schlafen am Samstagmorgen aus, trinken Kaffee, lesen unsere Bibeln, beten noch mehr, verbringen Zeit miteinander, reden, lachen, gehen im Sommer in den Park, zünden im Winter ein Feuer an, liegen auf dem Sofa und verlieren uns in guten Büchern. Kuscheln, machen ein Nickerchen, wir lieben uns. Hört sich eigentlich gut an, oder? Hört sich entspannt an. Jetzt muss ich kurz mein Hemd ausziehen, also ich schwitze mir.
Kurze Pause.
Das heißt, das Ende der Rastlosigkeit von John Mark Comer. Also finde ich ein Top-Buch. Da sind wirklich viele Gedanken auch drin, die ich jetzt hier so uns weitergegeben habe. Und dann sagt er noch, hey, wenn wir diesen Rhythmus missachten, den Gott uns geschenkt hat, werden wir unweigerlich abstürzen. Ui. Krass, krasse Aussage. Und deshalb die Frage in uns, an dich und mich heute Morgen, wie können wir diesen Tag der Ruhe in unserem Leben kultivieren? Wie schaffen wir das? Okay, das war Sabbat, Tag der Ruhe und Anbetung. Wir kommen zum dritten und die letzte Gewohnheit von Jesus. Und da habe ich mal ein paar Bibelstellen hier, die ihr gerne mitlesen dürft am Beamer. Lukas 12, Vers 15. Dann wandte er sich an alle. Hütet euch vor Habgier. Wenn jemand auch noch so viel Geld hat, das Leben kann er sich damit nicht kaufen. Oder Lukas 12, Vers 33. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Sammelt euch auf diese Weise einen Vorrat, der nicht alt wird und der niemals zu Ende geht. Oder wir schauen Matthäus 6, Vers 25 und 33. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Dann kommt Vers 33. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Hey, und ich finde, diese Aussagen von Jesus, die treffen mitten in unsere Eingeweide. Ah, das ist ein fetter Schlag in unser, sag ich mal so, ein Schlag gegen unsere Konsumgesellschaft, gegen die Art und Weise, wie wir eigentlich unterwegs sind hier so als Menschen und gegen all die Bemühungen, Besitz anzuhäufen. Bam, ein richtiger Schlag von Jesus, den uns hier versetzt, einfach nur durch seine Worte. Durch seine Worte. Aber natürlich, wer von uns macht sich keine Sorgen? Wir haben vorher beim Gebet kurz drüber gesprochen. Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der sich keine Sorgen macht. Ganz praktisch, hey, kann ich meine Rechnungen am Ende des Monats bezahlen? Was gibt's? Schaffe ich meine Führerscheinprüfung? Oder was auch immer, was es für Sorgen gibt in unserem Leben. Kann ich meine Familie versorgen? Und so weiter und so fort. Bleibe ich gesund? Und so weiter und so fort. Und in dieser Spannung leben wir. Wir haben Sorgen. Doch, und das sagt auch Jesus, doch wir lösen diese Spannung nicht auf, indem wir uns noch mehr Sorgen machen, sondern indem wir Jesus vertrauen, indem wir ihn mehr lieben. Und das ist eigentlich, was die Aussagen ausdrücken. Glück, Sicherheit, das wahre Leben findest du nicht im Besitz, nicht im Reichtum, geben dir auch keine Versicherungen, nicht mal deine Gesundheit. Hey, das wahre Leben findest du allein in Jesus Christus. Und das ist auch die wahre Bedeutung des Evangeliums, dass Jesus allein der Weg ist. Jesus allein. Da gibt es nichts anderes. Doch in unserer westlichen Welt auch, hauptsächlich, da hat sich so ein falsches Evangelium eingeschlichen, nämlich das Evangelium des Mehr. Ich brauche mehr. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Dann geht es mir gut. Kauf dir dies, kauf dir jenes. Und dann geht's dir, dann hast du das, was wirklich dein Herz braucht. Dann sind deine Sehnsüchte gestillt. Und letztendlich, und da belügen wir uns vielleicht manchmal selber, zeigen wir eigentlich mit unserem Lebensstil, dass Jesus gar nicht genug ist. Also wenn ich mein Leben, wenn man es auf unser Bankkonto oder Abrechnung oder wie nennt man das Ding, das immer kommt, ich hole das nie, aber Kontoauszug. Genau, wenn man da mal drauf schaut, das sieht man ja, was einem wirklich wichtig, für was man Geld ausgibt. Und dessen, da sieht man, was ist dir wichtig im Leben, auf deinen Kontoauszügen. Für was du Geld ausgibst, für was du sparst und so weiter. Manchmal, glaube ich, belügen wir uns selber und Jesus ist uns gar nicht wirklich genug. Wir sagen es einfach nur. Wir spielen weiter nach unseren Regeln und dieses Bestreben nach mehr, immer mehr zu wollen und so weiter, Auto, Haus, Position, Markenkleidung, das sind dann irgendwann nicht einfach nur Dinge, sondern die werden zu Identitäten. Das wird so eine, ich bin dann das, was ich trage. Ich bin dann das, was ich habe. Jesus, der schlägt uns einen anderen Lebensstil vor, nämlich einen Lebensstil, der ist schon radikal, der Lebensstil. Nämlich, der sein Leben komplett an ihm ausrichtet. Komplett. Der alles von ihm erwartet. Und der alle anderen Dinge um ihn herum anordnet. Das heißt nicht, dass die anderen Dinge keine Bedeutung mehr haben, aber sie haben lange nicht mehr diese Priorität. Und die sind einfach nicht mehr meine Identität. Und dann, wenn wir unser Leben an ihm ausrichten, dann ordnen sich unsere alle anderen Dinge. Und von Jesus lesen wir eine sehr interessante Sache. Die Füchse haben Gruben. Matthäus 8, Vers 20. Die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Was kann uns das sagen? Jesus, der König, hatte keinen Palast. Er baute sein Leben nicht auf Besitz auf. Jesus hatte nicht mal einen festen Wohnsitz. Er richtete sein Leben nicht an irdischen Dingen aus. Er richtete sein Leben an dem himmlischen Auftrag aus. Jesus kam vom Auftrag her. Und vom Auftrag her hatte er die Dinge praktisch geordnet. Aha, okay. Das Allerwichtigste ist, dass ich Menschen begegne. Okay, das heißt, am Montag nehme ich mir 5 Stunden Zeit für Menschen. Das heißt, versteht, der hat seinen Terminkalender nach seiner Vision ausgerichtet. Und Jesus hatte ein einfaches Leben. Da war wenig Schnickschnack. Und das Wesentliche hat er nie aus den Augen verloren. Das ist meine Frage nochmal an euch. Kennt jemand von euch den Franz von Assisi? Vielleicht schon mal gehört. Franz von Assisi, ganz kurz, das war, so, war ein Kaufmann erstmal im 12., 13., 13. Jahrhundert. Es gibt auch einen interessanten Film, der heißt, glaube ich, einfach Franz von Assisi oder Franziskus von Assisi oder so. Kaufmann, 12. bis 13. Jahrhundert. Und er hatte von Gott den Ruf empfangen, alles zu verkaufen. Und sozusagen in den Vollzeitdienst zu gehen. Also das sind ein bisschen meine Worte. In den Vollzeitdienst für den Herrn Jesus zu gehen. Und das hat er dann auch gemacht. Und den Rest seines Lebens als armer Mönch, als Bettelmönch, so hat man die damals genannt, gelebt. Und seinem Vorbild, das ist Wahnsinn, sind etliche, tausende Menschen gefolgt zur damaligen Zeit, 12. bis 13. Jahrhundert. Und dadurch ist dieser Franziskanerorden, den man vielleicht noch heute so ein bisschen kennt, hier und da, entstanden. Also wirklich, ich glaube sogar, das ist weltweit gewesen. Weil ein Mensch gesagt hat, ich für mich habe das von Gott zu empfangen, ich gehe, mach das, zieh's durch. Und der hat durch sein armes Leben, aber war total reich im Herz, weil er, das ist seine Erfüllung, hat es so viel bewegt und Menschen zu Jesus geführt. Das ist die Berufung von Franz von Assisi. Das ist nicht meine Berufung und ist auch nicht deine Berufung, vermute ich mal, ich weiß es nicht. Und deshalb ist auch hier wichtig zu fragen, was sagt Gott dir? Was sagt Gott dir? Und von was musst du dich eventuell trennen, um ganz neu von Gott empfangen zu können? Wo hast du zu viel Sachen, zu viel Schnickschnack in deinem Leben? Lebst in zu großem Palast, sag ich mal so, der dich so ablenkt von dem, was Gott eigentlich von dir will? Wo kannst du dein Leben vereinfachen? Und das sind drei geistliche Übungen, Gewohnheiten, die ich uns heute Morgen mitgeben möchte. Stille und Einsamkeit, der Sabbat und ein einfaches Leben. Und es ist mir noch wichtig zu sagen, vielleicht ganz zum Schluss, genau, dass diese Gewohnheiten von Jesus nicht einfach nur zum Selbstzweck existieren. Das heißt, ich bete, damit gebetet ist. Oder ich verkaufe jetzt alles, damit die Leute denken, wow, der ist krass oder so. Dann sind wir am Ende wieder gesetzlich. Oder wir wollen irgendwie dann doch wieder Menschen imponieren. Wir wollen Menschen mehr gefallen wie Gott. Und ich glaube, was wir eigentlich brauchen, damit es gelingt, ist das hier. Ja, hier. Wow. Wer weiß, was es ist? Ich würde es auch. Da wachsen Pflanzen hoch. Also ich würde es mal, Spalier kann man es nennen. Ich habe mal gegoogelt so ein bisschen. Aber normal kommt es, heißt es Regel. Das Ding heißt Regel. Und das stammt, hat auch wieder einen Ursprung aus dem Griechischen, Trellis. Und das ist das Gerüst, das der Rebe hilft, also gerade im Weinbau und so, vom Boden nach oben zu wachsen, um so mehr Frucht zu bringen. Man könnte natürlich auch diesen Weinstock einfach unten so wachsen lassen. Da kommt auch ein bisschen Frucht raus, aber alles verwuchert. Aber durch dieses Spalier, durch diese Regel, wächst es hoch und kann mehr Frucht bringen. Und daher kommt auch das Wort Regel. Und eine Regel in unserem Sinne ist oft eben eine Regel, ein Verbot. Aber im ursprünglichen Sinne ist eine Regel kein Verbot, sondern es ist ein Wachstumsbooster. Es ist ein Ermöglicher für dich und für mich, und gerade auch für uns, auf unser Christsein bezogen, für mein geistliches Wachstum. Also eine Lebensregel sind verschiedene geistliche Übungen zusammengebündelt. Und es ist ein Gerüst, das uns hilft, Christus ähnlicher zu werden. Verbunden zu bleiben mit Christus, damit wir wachsen und nicht ins Unendliche wachsen, sondern eben auch Frucht bringen. Nicht nur wachsen, 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 sondern wachsen um Frucht zu bringen. Das ist ganz arg entscheidend. Deshalb ist das Ziel nicht, an der Regel entlang zu wachsen, die geistlichen Übungen dienen nicht zum Selbstzweck, sondern das Ziel ist Frucht, damit wir Frucht bringen. Und deshalb mache ich uns Mut, diese Übungen zu implementieren, eine Lebensregel für dein Leben zu haben. Hey, wie sieht es bei mir aus? Wie kann ich das umsetzen in meinem Leben? Und diesen Lebensrhythmus von Jesus in meinem Leben leben. So. Und ich komme nochmal zum Schluss zu diesem Ausgangszitat von Corrie ten Boom. Wenn der Teufel uns nicht zum Sündigen bringt, dann macht er uns beschäftigt. Und eine Antwort auf diese verrückte Beschäftigung in unserem Leben, auf die Rastlosigkeit, auf das Getriebensein, sind in meinen Augen geistliche Übungen von Jesus. Es ist das Beispiel von Jesus Christus, das er uns gegeben hat. Ihm dürfen wir nacheifern. Und deshalb ein paar Fragen, die ich für uns heute Morgen mitgegeben habe, in denen wir vielleicht auch jetzt gleich gemeinsam drüber nachdenken können. Wie kannst du Raum schaffen für emotionale Gesundheit und geistliches Wachstum in deinem Leben? Also wie schließen wir diese Kluft, wenn wir an diesen Forscher vom Anfang denken, der diese verborgene Welt gar nicht im Blick hatte? Es gibt viele Christen, die schreien groß Halleluja so in den Gottesdiensten, aber wo ist es im Alltag sichtbar? Also wo sind wir emotional gesund? Wo haben wir einen starken, stabilen Charakter? Wie könntest du diese drei geistlichen Übungen von Jesus in deinem Leben umsetzen? Und mit welcher Übung kannst du morgen starten? Mit welcher Übung können wir nächste Woche starten? Ja, ich würde vorschlagen, lass uns doch gemeinsam aufstehen. Ich würde beten und dann haben wir noch ein Lied gemeinsam. Genau. Und während wir dann gemeinsam dieses Lied hören oder mitsingen, lass uns darauf eingehen. Lass uns unsere Herzen vor Gott öffnen. Hey Gott, was möchtest du mir sagen? Hey Gott, wie kann mein Christsein ganz praktisch werden? Vielleicht praktischer. Wie kann ich vielleicht weniger reden und mehr ins Leben kommen? Ja, und Herr Jesus, ich danke dir so sehr für dein Wort heute Morgen. Und es rüttelt mich mega wach. Und es hat uns so viel zu sagen, dein Wort, Herr Jesus. Und es ist immer wieder ein Spiegel, der vor unsere Nase gehalten wird und zeigt, wo wir stehen. Und ich bete einfach, dass du unsere Herzen öffnest, dass dein Heiliger Geist wirkt und dass wir dir ähnlicher werden, Herr Jesus. Und ja, dass jetzt auch ein Moment sein kann, wo wir dir begegnen, wo wir eine innere Bestandsaufnahme machen, wo wir vor dich kommen, vor deinen Thron. Und ja, Jesus, hilf uns mehr und mehr, deinen Rhythmus zu leben, deinen Rhythmus zu kultivieren in unserem stressigen, beschäftigten Alltag. Herr, und vergib uns da, wo wir einfach zu beschäftigt sind, um dich zu sehen, um zu genießen. Herr, wir wollen ganz nah in deinem Herz sein. Und ja, so auch echt einen Unterschied machen und dich lieben, Menschen lieben, dein Evangelium verkünden. Herr, sprich du zu uns jetzt.
Ja, Jesus, wir wollen wirklich Raum schaffen für dich, so wie wir es gesungen haben. Wir wollen Raum schaffen, dass du wirken kannst, dass du reinkommen kannst. Herr, bitte hilf uns, diese Disziplinen, diese Prinzipien, von denen wir heute gehört haben, die du uns vorgelebt hast, hilf uns, sie in unser Leben immer besser zu etablieren. Herr, ich bete, dass da, wo wir uns jetzt angesprochen fühlen, wo wir uns vielleicht auch ertappt fühlen, wo es wirklich so ein, ja, wo wir merken, oh Mann, hey, da lebe ich voll dran vorbei und eigentlich würde es mir gut tun. Herr, ich bete, dass dieses Gefühl, dass wir es nicht als negativ bewerten, sondern als ein Klopfen sehen, als ein Ansporn zu sagen, hey, du möchtest uns helfen, gute Regeln in unserem Leben zu definieren. Regeln im Sinne von, dass es Wachstum bringt, dass wir wachsen können, dass wir gesund wachsen können, brauchen wir deine Ideen, deine Regeln, deine Leitplanken für unser Leben. Und dass wir nicht nur irgendwie wachsen und Frucht tragen, sondern hin zu dir, in die Richtung, die du uns zeigst, die du uns vorgibst. Herr, ich danke dir für den Input heute, für die Gedanken, für dein Wort. Danke, dass du durch Josh auch gesprochen hast. Und Herr, ich bete wirklich, dass du in uns wirkst, dass du uns wirklich führst und leitest und dass du uns ganz konkret jetzt auch heute und in den nächsten Tagen zeigst, hey, was bedeutet das für unser Leben? Wie können wir ein gesundes, geistliches Leben in dir führen? das nicht bedeutet, uns nur auf dem Sofa zu legen und nichts zu tun, sondern wo es bedeutet, hey, in einem guten Balance zu sein. Und Herr, das brauchen wir so sehr. Und danke, dass du uns dahin führen möchtest. Hilf uns dabei, stärke uns dabei. Und Herr, ich bete, dass du auch mitgehst in die neue Woche, dass du mit deinem Segen einfach uns führst und leitest, dass wir Stille haben, um deine Stimme zu hören, dass wir innehalten, um einfach die Richtung abzuchecken, wo du uns zeigen möchtest. Und Herr, danke, dass du uns nicht alleine lässt, dass du mit uns bist und dass du uns auch gute Gemeinschaft gegeben hast. Danke, dass wir als Gemeinde und als Brüder und Schwestern auch zusammen gehen dürfen. Und Herr, danke, dass du immer und stets einen Weg für uns hast. Herr, wir preisen dich, wir ehren dich und wir danken dir. Amen.
Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet.